Und jedem, dem es gut geht, kann danken. Und laut Bibel, jedem, dem es nicht gut, soll auch danken. Es kommen auch bessere Zeiten. Ja, ich freue mich, dass wir hier sein dürfen und dass wir hören dürfen, was Gott sagt. Und ich möchte am Anfang fragen, wer kennt den Duracell-Hasen? Ja. Gibt's ein paar, ja? Nicht viele für die junge Generation, wahrscheinlich unbekannt, aber ich soll vielleicht einschalten. Den da. Und ich möchte einfach mal am Anfang einen Ausschnitt aus dieser Werbung von 1988 mal laufen lassen.
Alkalische Batterien halten länger als Zink-Kohle-Batterien. Stunden später, die Zink-Kohle-Batterien geben auf. Duracell aber hält entscheidend länger.
Ja. Die Zink-Kohle-Batterien geben auf. Das heißt, sie haben keine Power mehr. Sie sind ausgelaugt. Sie sind am Ende. Und ich möchte behaupten, dass jeder von uns Zeiten mitmacht, wo wir uns genauso fühlen. Kraftlos, antriebslos und ausgepowert. Der Alltag fordert viel von uns und manchmal reicht die Kraft einfach nicht. Und dann ist die Frage, wo gehen wir hin? Wo tanken wir auf? Wo holen wir uns die nötige Kraft, die uns dann im Leben weiterbringt? Und was gibt uns die nötige Energie? Es gibt auch Zeiten in unserem Leben, wo unser Glaube an Schwung verliert. Und da wird es dann für uns als Christen natürlich auch geistlich gefährlich, sage ich mal. Heute noch brennt unser Herz für Jesus, für Gott, für das, was er in unserem Leben getan hat. Und kurze Zeit später sind wir träge, desinteressiert, unmotiviert. Ich glaube, das kann einige Gründe dafür geben. Zum Beispiel Vernachlässigung. Wer einen Garten hat oder ein Hochbeet, oder es reicht auch ein Blumenstreifen vorm Haus, und diesen vernachlässigt, der wird schnell merken, dass alles vertrocknet, dass das nicht schön aussieht, vielleicht wird man sogar vom Nachbarn drauf angesprochen. Ja, dass durch Vernachlässigung vieles aus dem Lot gerät und möglicherweise das eine oder andere neu belebt werden muss. Es gibt auch Stürme des Lebens. Ja, das Leben kann manchmal schwer sein. Manchen hat das Leben so übel mitgespielt, dass sie schwach, kraftlos geworden sind. Ja, manchmal hat man sogar das Gefühl, es ist irgendwas gestorben in uns. Und wenn da noch Punkt 1, die Vernachlässigung, dazukommt, dann ist die geistliche Katastrophe vorprogrammiert. Kann aber auch ein Einfluss falscher Freunde und Beziehungen sein. Da gibt uns die Bibel in 1. Korinther 15, 33 bis 34 eine ganz klare Aussage und Anweisung. Da heißt es: Irrt euch nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Und im nächsten Vers schreibt Paulus: Kommt zur Vernunft und hört auf zu sündigen. Das kann auch ein Grund sein. Oder auch bewusster Ungehorsam. Also ich kenne niemanden, inklusive mich, der nicht bewusst mal ungehorsam war. Man weiß, was gut ist, man weiß das Richtige und tut trotzdem das Falsche. Das wusste sogar Paulus. Und dann begeben wir uns relativ schnell auf geistliches Glatteis. Es gibt aber noch viele andere Gründe. Das ist jetzt nur so ein Ausschnitt, was mir so dabei eingefallen ist. Aber es gibt andere Gründe, wo unser Glaube an Schwung verlieren kann. Was ich aber als erstes sagen möchte, ist, du bist nicht allein. Es gibt ganz viele, die solche Krisensituationen entweder durchgemacht haben, drinstecken oder auch in Zukunft drinstecken werden. Einer davon ist David. Wenn wir mal die Psalmen aufschlagen, dann sehen wir, dass David sich ganz oft so gefühlt hat. Er schreibt in Psalm 88, 3, Vers 7, 3 bis 7, höre mein Gebet, vernimm mein Schreien, denn mein Leben besteht aus Schmerzen und Leid, ich bin dem Tode nahe. Ich werde zu denen gerechnet, die dem Tode nahe sind, wie ein starker Mann, den die Kraft verlassen hat. Sie haben mich dem Tode überlassen, wie ein Erschlagener, der im Grab liegt. Selbst du hast mich vergessen, und ich bin von deiner Hilfe verlassen. Du hast mich in die tiefste Grube geworfen, in die tiefste Finsternis. Das war natürlich nicht so, aber er hat sich so gefühlt. Gott hat ihn nicht verlassen. Das wissen wir aus Gottes Wort, dass er uns nie verlassen wird. Aber er hat sich genauso gefühlt in dieser Situation. Und es ist nicht falsch, Gott auch unsere Gefühle und das zu sagen, was uns am Herzen liegt. Er kann es aushalten. Aber das beschreibt so ziemlich genau, wie wir uns manchmal fühlen, wenn wir in schwierige Situationen kommen, wenn wir in Krisensituationen angelangt sind. Wenn es uns einfach nicht gut geht. Und wenn wir ganz unten sind, dann scheint es oft keinen Ausweg zu geben. Wir sehen nicht drüber hinaus. Wir sehen den Berg. Und wir sind oft überfordert. Vielleicht haben wir sogar das Gefühl, als sei etwas in uns leer, also diese komplette Leere. Und wir fühlen uns von Gott abgeschnitten und vergessen. Ich möchte mit dir diesen Bibelvers einfach so betrachten, dass wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, du bist nicht allein. Dass wir aber auch auf unsere Geschwister, unsere Mitmenschen achten, der gerade in so einer Situation ist, und vielleicht ermutigen. Sagen, du bist nicht allein. Ich habe da und da auch. Ja, und vielleicht Hilfestellung anbieten. Kleine Geste, reicht manchmal aus. Und ich möchte sagen, dass Gott deine Kämpfe kennt. Er kennt deine Probleme und du kannst dir ruhig Zeit nehmen, ihm alles zu sagen. Er wartet darauf. König David hat es getan, er hat uns es vorgemacht. In mehreren Psalmen sehen wir, wie er zu Gott kommt, wie er alles sagt, was ihm auf dem Herzen liegt. Was aber viel wichtiger ist, aus diesem Tief herauszukommen. Und da sagt die Bibel, es ist gar nicht so kompliziert. Das schreibt nämlich auch David in Psalm 40, Vers 2 bis 3. Geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn, und er wandte sich mir zu und hörte mein Schreien. Er rettete mich aus dem Sumpf der Verzweiflung und aus Matsch und Schlamm. Er stellte mich auf festen Boden und gab meinen Füßen festen Halt. Ich finde die Bilder, die David so benutzt, immer sehr ermutigend. Und wie er sich fühlt, aber auch aus welchem Sumpfloch ihn Gott herausholt. Sumpfloch der Gefühle. So wie er sich gefühlt hat, da holt ihn Gott heraus. Und so wie er schreibt, ist der erste Schritt, um aus dem Sumpf der Verzweiflung herauszukommen, das Gebet. Er schreit zu Gott, er schrie zu Gott, er hat mit Gott geredet. Aber wenn wir auf die Antwort von David achten, in Psalm 40 sagt er, geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn. Die Antwort auf seinen Schrei war eine Weile nicht sichtbar. Wenn der Weg in die Krise lang war, kann es natürlich auch etwas länger dauern, bis wir aus der Krise herauskommen. Und es kann auch sein, dass Gott nicht immer auf unser Fingerschnippen reagiert. Gott ist kein Automat, wo wir einen Euro reinstecken und die Lösung kommt raus. Und deshalb sagt David, geduldig hoffte ich auf die Hilfe des Herrn. Ausharren. Der Teufel versucht genau in diesen Zeiten, uns davon abzubringen, aufzugeben, uns abzuhalten, auszuharren, immer wieder vielleicht mit dem gleichen Problem vor Gott zu kommen. Wir dürfen aber nicht auf ihn hören, weil wir wissen, er ist der Meister der Lügen. Er möchte uns nur von Gott wegbringen und nicht zu Gott näher bringen. Deswegen sollen wir ausharren, geduldig auf die Hilfe Gottes warten. Rufe zu Gott, er wird dir antworten, ganz gewiss. Aber sei bereit, geduldig zu sein. Ein weiterer Schritt ist, uns zu fragen und zu prüfen. Ich habe es in der Gemeindeversammlung gesagt, also für mich ist es auch so, ein Jahr der Prüfung einfach durchzugehen, wo stehe ich, auf welcher Spur laufe ich. Und vielleicht ist es an der Zeit, einfach sich zu prüfen. Habe ich vielleicht Schuld an der einen oder anderen Krisensituation, wo ich reingeraten bin? Es kann eine Ursache sein, dass wir genau in der Grube stecken, die wir selbst gegraben haben. Vielleicht für andere, auch wenn es berechtigt war. Vielleicht hat derjenige, diejenige uns verletzt und wir sehen es als berechtigt an, ihm Schlechtes zu tun. Möglicherweise finde ich mich in dieser Grube wieder. Da haben wir auch in den Psalmen, schreibt David ganz viel davon. Psalm 7, 15 bis 17. Der Böse denkt sich Böses aus. Er geht schwanger mit Unrecht und gebiert Lügen. Er gräbt anderen Gruben und fällt selbst hinein. Er stiftet Unheil, doch es fällt auf ihn selbst zurück. Seine bösen Taten werden ihm selbst zum Verhängnis. Psalm 9, 16 bis 17 steht etwas Ähnliches. Die Völker sind in die Grube gefallen, die sie anderen gegraben haben. Ihre eigenen Fallen wurden ihnen zum Verhängnis. Der Herr ist bekannt für seine Gerechtigkeit. Die Bösen haben sich ihren eigenen Fallen verfangen. Psalm 57, Vers 7. Meine Feinde hatten mir eine Falle gestellt. Ich bin müde von Kummer und Sorge. Sie haben mir eine tiefe Grube gegraben. Doch jetzt sind sie selbst hineingefallen. Und Salomo schreibt in Sprüche 26 das am direktesten. Was auch als bekanntes Sprichwort mittlerweile hier auch in unserer Zeit angekommen ist. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Und wer einen Stein wälzt, auf den rollt er zurück. Das ist ziemlich eindeutig und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns prüfen, wie es um uns steht, um unsere Einstellung, um unsere Motivation. Und wenn es eine Grube ist, die wir jetzt durchmachen müssen, weil wir möglicherweise die für jemand anderen gedacht haben, dann dürfen wir zu Gott jederzeit kommen. Wir dürfen Gott um Vergebung bitten, wir dürfen Buße tun, umkehren und er wird uns herausholen. Was aber ganz wichtig ist, Gott wird dich nicht aus der Grube holen, wenn du noch die Schaufel in der Hand hast. Er wartet, dass du Buße tust, dass du umkehrst. Ein weiterer Punkt könnte sein, dass wir gegen von Gott eingesetzte Autoritäten rebellieren oder uns mit jemandem verbünden, der gegen Autoritäten, die von Gott eingesetzt wurden, rebelliert. War ich jetzt zu schnell? Viele kennen dieses Zeichen der Anarchie gegen alle Autorität. In 4. Mose 16, da finden wir eine ganz krasse Geschichte. Und zwar sind es die Korach und seine Anhänger, die gegen Mose und Aaron rebellieren, die Leiter, die von Gott eingesetzt wurden, anklagen und ihre Führungsrolle in Frage stellen. Ja, sie versuchen sogar, das komplette Volk aufzuhetzen und quasi eine Revolution zu starten. Viele von euch kennen diese Geschichte und ich möchte sie ganz kurz vorlesen, was Mose auf ihre Rebellion antwortet. In 4. Mose 16, von 30 bis 32 lesen wir: Wenn der Herr jedoch etwas noch nie Dagewesenes vollbringt und die Erde sich auftut und sie und alles, was ihnen gehört, verschlingt, sodass sie lebendig ins Totenreich hinabfahren, dann werdet ihr erkennen, dass diese Männer den Herrn verachtet haben. Vers 32, kaum hatte Mose ausgesprochen, da spaltete sich die Erde unter ihnen, der Boden öffnete sich und verschluckte die Männer und ihre Familien, samt allen, die zu Korach gehörten, sowie ihren ganzen Besitz. Also das ist schon heftig, das ist krass. Und Mose sagt es auch, er sagt, ihr habt nicht gegen uns gesündigt, ihr habt euch nicht gegen uns aufgelehnt, sondern ihr habt den Herrn verachtet. Es waren Leiter, die der Herr eingesetzt hat. Das gilt jetzt nicht nur in der Gemeinde oder so, in christlichen Kreisen, es gilt auch für die Regierungen. Auch wenn wir mit dem einen oder anderen nicht zufrieden sind, wie sie entscheiden, was sie tun, aber Gott hat sie eingesetzt. Und unsere Aufgabe laut Bibel ist, für sie zu beten, dass sie Weisheit in allem haben, in all ihren Entscheidungen. Das ist unsere Aufgabe, nicht zu rebellieren, sondern für unsere Obrigkeit zu beten. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass wenn jemand in dieser Situation ist und da rebelliert hat, dass sich der Erdboden jetzt auftut und ihn verschluckt. Das war so eine einmalige Geschichte, denke ich mal, die Gott demonstriert hat, was für eine Macht er hat. Aber es könnte sein, dass durch diesen Schritt du dich vielleicht in einer emotionalen, in einer körperlichen oder finanziellen Grube befindest. In einer Grube, die durch diese Rebellion ausgelöst wurde. Und wenn du da gerade ganz unten bist, wenn du gerade in so einer Situation steckst, prüf es einfach. Es ist keine Anklage, es ist eine Aufforderung zur Prüfung. Prüfe es, ob möglicherweise das ein Punkt sein könnte. Es gibt noch einen weiteren Punkt, den wir prüfen können. Und zwar Gottes Warnungen. Gott warnt uns immer wieder. Er warnt uns durch sein Wort. Er warnt uns durch Menschen, die in unserer Umgebung sind. Er warnt uns durch irgendjemand, durch Predigten, durch irgendjemanden, der uns nahe steht. Er warnt uns immer wieder. Die Frage ist nur, hören wir das? Nehmen wir uns die Zeit? Prüfen wir das? Oder sind wir so beschäftigt und gehen einfach drüber hinweg? In Hiob 33, die Verse 14 bis 16 heißt es, aber Gott redet doch auf die eine und andere Weise. Wir merken es nur nicht. Im Traum, in einer nächtlichen Vision, wenn tiefer Schlaf auf den Menschen fällt, wenn er in seinem Bett schlummert, da öffnet er dem Menschen das Ohr und erschreckt ihn mit seiner Warnung. Gott versucht immer wieder, uns zu warnen, weil wir seine Kinder sind. Er möchte, dass wir bewahrt bleiben. Und deswegen, ich denke, wir können das auch mit uns als Eltern vergleichen. Wir warnen unsere Kinder, wir lassen sie nicht einfach die Hand auf die heiße Herdplatte legen oder die Treppen runterstürzen. Wir warnen sie, greifen natürlich auch ein. Und genau das tut Gott mit seinen Kindern. Er warnt uns immer wieder. Er spricht auf verschiedene Weise. Und wenn ich so mein Leben anschaue, dann denke ich, ja, Gott hat gesprochen. Ich habe aber nicht gehört. Ich war beschäftigt. Ich war abwesend. Ich habe nicht auf seine Warnungen gehört. Und natürlich kam ich dann in Situationen rein, wo ich denke, hätte auch anders laufen können. Er tat es. Ich hatte aber keine Zeit zuzuhören. Deswegen ist es, glaube ich, ganz wichtig, nicht nur mit Gott zu reden, ihm alles zu sagen, wie es uns geht, sondern auch ihn zu fragen, zu hören, was er uns zu sagen hat. Auf das zu achten, was er durch andere möglicherweise zu uns spricht. Wenn es also heute der Fall ist, dass du ganz unten bist, dann prüfe, ob du möglicherweise die Warnungen Gottes ignoriert hast. Du kannst Buße tun. Du kannst einfach sagen, Gott, es tut mir leid. Ich hätte hinhören müssen. Und Gott ist ein guter Gott. Er sagt, alles gut. Ich habe dir vergeben. Wir können daraus lernen. Wir können einfach auch für die Zukunft immer wieder darauf achten, wie Gott zu uns spricht. Es könnte aber auch ein anderer Grund geben. Salomo schreibt in Sprüche 22, Vers 14, der Mund einer leichtfertigen Frau ist ein tiefes Loch. Auf wen der Herr zornig ist, der fällt hinein. Und Sprüche 23, 27, eine Hure ist eine tiefe Grube. Eine fremde Frau steckt voller List und Tücke. Es ist die Grube der Unmoral. Eine Grube, aus der man nur schwer herauskommt. Weil es ist so, man geht nicht nur körperliche Beziehungen ein, sondern auch emotional. Man bindet sich an die Person. Und aus dieser Grube herauszukommen, schafft man mit Gottes Hilfe. Bitte Gott um Befreiung. Aber wenn du Gott um Befreiung bittest, um Hilfe bittest, dann musst du auch bereit sein, Beziehungen zu beenden, etwas zu ändern. Gott gibt dir die Fähigkeit zu entscheiden, was gut und schlecht ist. Er hat uns in seinem Wort ganz klare Richtlinien gegeben, wie unser Leben zu sein hat, gerade im sexuellen Bereich. Es kann aber auch sein, dass Gott mit dir spricht und du erkennst es. Dann tue von Herzen Buße. Sei bereit. Gib den Widerstand auf. Und Gott kann aus zerbrochenen Sachen wieder was Gutes machen. Wenn ich irgendwas rumschmeiße oder runterschmeiße, dann ist es zerbrochen und es wird nicht mehr so wie vorher. Aber Gott ist der Einzige, der aus zerbrochenen Sachen noch etwas Besseres machen kann. Auch aus zerbrochenen Beziehungen. Und die Frage ist, wenn du dich in einer unmoralischen Beziehung befindest, dann brich damit. Es muss nicht körperlich sein, es muss nicht mit einer Person sein. Die Pornoindustrie verdient Milliarden. Es kann eine virtuelle Beziehung sein. 70% im Internet sind nur pornografisches Material. Mittlerweile wahrscheinlich noch mehr. Das ist eine Studie aus 90, die ich zitiere. Der Zugang durch das Internet ist mittlerweile so einfach geworden, dass Kinder auf dem Schulhof pornografisches Material auf Handys teilen. Das habe ich live mitbekommen. Und es ist eigentlich ein Unding, dass Menschen, die geistlich, geistig und auch moralisch gar nicht bereit sind für solche Sachen, dass die solches Material anschauen können und Zugang dazu haben. Es ist aber sehr einfach geworden. Und deshalb ist es ganz wichtig, mit solchen Beziehungen zu brechen, aufzugeben, sich zu prüfen, ist es möglicherweise das. Ein weiterer Grund könnte Stolz sein. Da schreibt auch Jesaja in Kapitel 14, die Verse 13 bis 15: Denn du dachtest dir, ich werde zum Himmel aufsteigen und mir einen Thron über den Sternen Gottes machen. Ich werde weit im Norden auf dem Berg der Versammlung sitzen. Ich werde in die Wolken aufsteigen und mich dem Höchsten gleich machen. Aber du wirst ins Totenreich hinabgestoßen werden, in das entfernteste Schlammloch. Wer kennt diese Geschichte? Es ist der Fall Satans. Es ist der, der als erstes sich vom Stolz hat überwältigen lassen. Er wollte Gott gleich sein. Und was sagt Gott zu ihm? Das denkst auch nur du. Ich werde dich in das entfernteste Schlammloch werfen. Und das können wir alles nachlesen in Offenbarung 20, wenn Gott das Gericht über Satan hält und ihn dann für immer vernichten wird, sage ich mal. Hochmut. Hochmut ist eine gefährliche Sache. Hochmut ist aber auch eine seltsame Sache. Es ist wie bei schlechtem Atem. Alle drumherum wissen, dass du ihn hast, bis du selber drauf kommst. Wenn gerade das ein Problem ist, warum wir immer wieder in schwierige Situationen kommen, dann sollten wir uns prüfen. Und wir haben die Zeit der Gnade. Wir können jederzeit zu Gott kommen. Er kann uns wiederherstellen, er kann uns aufrichten und er kann uns Demut lernen. Wir haben mehrere Punkte angeschaut, warum wir vielleicht, ich sage vielleicht, in eine Krisensituation hineingeraten. Warum wir möglicherweise in eine Grube gelandet sind. Warum wir möglicherweise körperlich, geistlich erschöpft sind, am Ende keine Perspektive haben. Möglicherweise sogar Gott anklagen, er hätte uns verlassen. Wir haben das Gefühl, manchmal die Welt bricht um uns herum auseinander. Und man kann sich verrückt machen. Man kann sich vor Sorgen und Ängsten verrückt machen und sich drin verlieren. Man kann sich dauernd damit beschäftigen. Und wenn Stürme des Lebens kommen, dann ist es auch oft schwierig, sich auf Dinge zu konzentrieren, auf Dinge, die wichtig sind. Zum Beispiel auf den Glauben. In Apostelgeschichte 27 befindet sich Paulus in einem schrecklichen Sturm. Und viele von euch kennen auch die Geschichte, dass sie vieles über Bord werfen mussten und das Schiff dann im Endeffekt trotzdem auseinandergebrochen ist. Aber was ich aus dieser Geschichte herausnehmen möchte, ist Apostelgeschichte 27, die Verse 18 bis 19. Am nächsten Tag, als stürmische Winde dem Schiff weiter zu schaffen machten, fing die Besatzung in ihrer Not an, Fracht über Bord zu werfen. Am folgenden Tag entledigten sie sich sogar der Schiffsausrüstung. Es kann manchmal sein, wenn wir in schwierigen Situationen, in Stürmen des Lebens sind, dass wir Ballast loswerden müssen. Dass wir aufräumen müssen. Was sich in unserem Leben so angesammelt hat, was wir vielleicht als kostbar erachten, es uns aber schadet, dann müssen wir einfach Ballast über Bord werfen. Oder es kann so etwas Einfaches wie zu viel Fernsehen, zu viel Social Media, Instagram, TikTok sein, wo wir uns dauernd nur mit dem berieseln, wo wir einfach die Zeit vergeuden, und gar nicht auf Warnungen achten, gar nicht auf unsere Umwelt achten, gar nicht auf Mitmenschen achten. Wir sind einfach beschäftigt. Es kann Festgefahrenheit sein in Gewohnheiten, in Traditionen. Wir dürfen das alles prüfen. Es ist nicht falsch. Aber wir dürfen es prüfen. Ich sage nicht, dass Fernsehen falsch ist. Ich sage nicht, dass Instagram Sünde ist oder so. Das Verhältnis, die Prioritäten müssen stimmen. Und deswegen möchte ich zurufen, wenn du aus deiner Festgefahrenheit heraus willst, dann wirf Ballast ab. 2. Korinther 19, Vers 9 erinnert uns eindrücklich an Gottes Fürsorge. Meine Gnade genügt dir. Meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Genau dann, wenn wir uns schwach fühlen, genau dann, wenn wir am Ende sind, dann sind wir auf Gottes Gnade angewiesen, auf Gottes Kraft angewiesen. Und das ist Demut. Das ist das, was Gott uns auch lehrt. Bleib abhängig von mir. Sei demütig. Vertrau mir in allen Situationen. Das möchte er von uns als unser liebender Vater. Und als Paulus diese Worte schrieb, da wurde er von einem, wie er es beschreibt, einem Pfahl im Fleisch geplagt. Was auch immer das war, wir wissen es nicht genau. Aber es war eine ständige Belastung, die ihm einfach zu viel wurde. Und er hat dreimal gebetet um Befreiung, dass Gott ihn heilt oder was auch immer das war. Und dann antwortet Gott mit diesem Vers. Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und als Paulus dann das erkannt hat, schreibt er in 2. Korinther 12, 9 bis 10, und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Da möchte ich einfach sagen, Paulus hat es erkannt. Er ist abhängig von Gott. Und manchmal müssen wir einfach an unsere Grenzen stoßen, um an diesen Punkt zu kommen und zu sagen, Gott, übernimm du. Ich überlasse es dir. Ich bin jetzt am Ende mit meiner Weisheit, mit meiner Kraft, mit meinem Tun. Mach du. Und Gott ist der Erste, der sagt, super, ich mach. Auf das habe ich gewartet. Setze dein Vertrauen auf ihn. Er wird zum Durchbruch helfen. Er wird dir Wegweisung geben, Stärke geben. Und ja, in deiner Schwachheit wird er stark sein. Was auch passieren kann, wenn wir in Krisensituationen sind, dass wir uns in falscher Sicherheit wiegen. Es kann sein, dass wir auf Dinge vertrauen, die uns da nicht rausretten können. In Psalm 49, 7, Vers 10, 7 bis 10 schreibt auch wieder David: Sie vertrauen auf ihren großen Besitz und geben mit ihrem Reichtum an. Doch vom Tod können sie sich nicht freikaufen. Sie können Gott kein Lösegeld zahlen. Der Kaufpreis für ein Leben ist zu hoch. Niemand kann so viel zahlen, um ewig leben zu können. Wie treffend das gerade in unsere Zeit hineinspricht. Es sind unendlich wichtige Worte, gerade in unserer Zeit. Viele Menschen glauben, dass ihr Reichtum, ihre Macht, ihr Geld, ihre guten Taten eines Tages ausreichen werden, um vor Gott zu bestehen. Viele glauben, dass sie dadurch in den Himmel kommen. Und das sind für mich falsche Sicherheiten. Keine Summe reicht aus. Kein Geld reicht aus, keine Macht reicht aus, um dich in den Himmel zu katapultieren. Und warum? Weil der Preis deiner Seele sehr kostbar ist. Er ist zu hoch. Nichts, was auf dieser Welt sein könnte, kann deine Seele freikaufen. Und es gibt noch einen Grund. Der Preis ist bereits bezahlt. Der Kaufpreis ist das vergossene Blut Jesu auf Golgatha. Es ist das Einzige, was uns freikaufen kann, was uns den Himmel garantieren kann, weil Jesus es versprochen hat. Nur durch die Annahme seines Opfers kannst du in den Himmel kommen, kannst du ewiges Leben haben. Keine guten Taten, kein persönliches Opfer, kein Preis, nichts. Nur das Blut Jesu. Ich hoffe, dass du Gottes Gabe des ewigen Lebens durch Jesus bereits angenommen hast. Wenn das so ist, Lob und Dank sei Gott. Du hast den ersten Preis gewonnen. Du bist dabei. Wenn nicht, dann hast du heute, genau heute, die Möglichkeit, dies zu tun. Die Chance, Jesus kennenzulernen, ist da. Es ist Gnadenzeit. Es ist die Möglichkeit, ihm alles zu sagen, mit ihm zu reden, sein Geschenk anzunehmen und Jesus um Vergebung zu bitten. Und er wird es tun. Er wird dich erretten. Er wird den Preis für dich auch bezahlen, beziehungsweise er hat den Preis für dich bereits bezahlt. Du musst es nur annehmen. Gott ist ein Gott des Erbarmens. Und er wünscht sich, dass du zu ihm zurückkommst. Und jetzt ist die Frage, wenn dein Glaube an Schwung verloren hat, wenn dein geistliches Leben träge ist, wenn du gerade in einer Krisenzeit bist, in einer emotionalen, schwierigen Zeit, dann prüfe es. Aber das Wichtigste ist, komm zu Jesus. Komm zu Gott mit allem, was du hast. Er wird dir aufhelfen. Er wird dich wieder auf festen Grund, auf festen Boden stellen. Er wartet auf dich. Amen. Ich bete noch.